Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir befinden uns in der Themenreihe zu David und auf der nächsten Folie seht ihr, wir befinden uns in der Themenreihe zu David, dem Anführer. Das ist die Zeit, in der er zwar schon als König gesalbt ist, aber er ist noch nicht König. Er ist ein bisschen auf der Flucht vor dem aktuellen König Saul, zieht umher mit seinen Leuten und ist da als Anführer, als Leiter unterwegs. Und wir schauen uns in dieser Themenreihe ein paar Aspekte an, die einen Leiter ausmachen. Wir haben darüber gesprochen, dass David eine natürliche Autorität hat, weil die Menschen ihm folgen. 400, später 600 Mann schließen sich ihm an, eigene Familie, aber auch ein paar Fremde. Die Männer bekommen dann auch noch Frauen und Kinder dazu. Es wird immer eine größere Schar, die da mit David unterwegs ist. Wir haben darüber gesprochen, dass David Respekt vor dem jetzigen König Saul noch hat. Obwohl Saul versucht, David umzubringen und David auch schon weiß, dass er der neue König wird, nutzt er es nicht aus, wenn er die Chance dazu hat, Saul umzubringen, sondern lässt Saul leben und sagt, Saul ist immer noch der eingesetzte König, ich habe Respekt vor dem, was Gott an Grenzen gesetzt hat. Ich verhalte mich respektvoll, ich verhalte mich als Leiter. Und heute geht es um das Thema Verantwortung. Verantwortung. Das ist jetzt nicht so das Lieblingsthema von Menschen, glaube ich. Man kann Verantwortung ja für die verschiedensten Dinge haben. Auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde. Aber ich merke immer wieder, dass Menschen auch sagen, Verantwortung. Nee, also ich würde schon gern mitarbeiten, aber nicht die Verantwortung tragen. Dabei glaube ich, dass wir eigentlich schon ganz oft Verantwortung tragen, ohne dass uns das bewusst ist. Also ich habe gerade zum Beispiel bei den jungen Menschen eine Gruppe, die trifft sich sowieso schon die ganze Zeit, jeden Samstag, die lesen die Bibel, beten, treffen sich, aber sagen, nee, aber so eine offizielle Gruppe wollen wir nicht machen, weil da müsste ja jemand die Verantwortung tragen. Ich habe gesagt, ja, aber ihr trefft euch doch sowieso schon. Einer sagt doch schon, hey, lasst uns treffen. Einer sagt doch schon, wir reden heute darüber oder das, was du gerade gesagt hast, kommt mir komisch vor. Lass uns nochmal nachschauen. Jemand macht doch am Ende die Fenster zu, das Licht aus, schließt die Tür ab. Ihr tragt die Verantwortung doch schon. Und trotzdem ist Verantwortung irgendwie so ein Schreckgespenst. Eine andere Stelle, die kennt ihr vielleicht alle, ist Autofahren. Ich bin neulich mit jemand Auto gefahren, der hat mich das erste Mal mitgenommen und sagte dann, Jennifer, wenn du dabei bist, dann muss ich ja besonders verantwortungsbewusst Auto fahren. Nein, ist doch ganz egal, wer neben dir sitzt. Du hast dieselbe Verantwortung mit deinem Auto für die anderen Verkehrsteilnehmer und für dich. Aber ich kann den Gedanken verstehen, ich fahre auch ein bisschen anders, wenn ich Kinder im Auto habe, als wenn ich alleine bin. Wir tragen doch schon Verantwortung. Aber in dem Moment, wo dieses Wort fällt, da wirkt es so groß, so bedrohlich. Vielleicht ist es das gar nicht. Ich würde ja gerne heute mit euch ein bisschen mehr auf Verantwortung schauen und euch einladen, Verantwortung wahrzunehmen und keine Angst vor Verantwortung zu haben. Und so wie ich diese Gemeinde hier wahrnehme, tragen die meisten sowieso schon ganz viel Verantwortung. Ihr merkt es vielleicht nur gar nicht. Euch ist es vielleicht gar nicht bewusst, weil es für euch selbstverständlich ist. Und ich meine, heute ist ja Muttertag und deswegen nehme ich noch dieses Beispiel. Beruflich bin ich in der sozialen Arbeit tätig. Und da merke ich leider immer wieder, dass es auch Menschen gibt, die machen sich gar keine Gedanken, was es heißt, Kinder zu haben oder Verantwortung für Kinder zu haben. Und sie können aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Verantwortung nicht wirklich wahrnehmen. Und dann komme ich hierher und sehe, wie selbstverständlich es hier ist, dass hier Menschen sind, die Verantwortung für ihre eigenen Kinder übernehmen, für andere Kinder übernehmen. Und das ist so schön. Und für uns scheint es vielleicht selbstverständlich, aber das ist es nicht. Und deswegen danke gerade an Muttertag, an alle, die die Verantwortung übernehmen und sich der stellen. Verantwortung. Was ist das eigentlich? Ich habe eine Definition mitgebracht, wie sie im Duden steht. Verantwortung beschreibt die mit einer bestimmten Aufgabe oder einer bestimmten Stellung verbundene Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, das jeweils Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht. Verantwortung beschreibt außerdem die Verpflichtung, für etwas Geschehenes einzustehen und sich zu verantworten. Und spätestens der zweite Absatz zeigt, es geht nicht nur um Verantwortung, wenn ich irgendeine Rolle habe, eine Funktion, ein Team leite, vielleicht irgendwo Chef bin, Kinder habe, was auch immer, sondern wie so vieles im Leben fängt Verantwortung bei mir selber an. Ich habe Verantwortung für mich und meinen eigenen Handel. Und das ist unser erster Punkt. Und mit Verantwortung für mich selber, ihr seht es gleich auf der nächsten Folie, Verantwortung für mich selber meine ich heute mal nicht diese ganze Selbstfürsorge, Self-Care, Work-Life-Balance. Das sind alles wichtige Punkte, die in die Selbstverantwortung mit reinfallen. Aber wir bleiben heute mal bei diesem Aspekt der Definition, die wir eben hatten. Die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass möglichst kein Schaden entsteht. Die Verantwortung, das Richtige zu tun und im Zweifel auch für das einzustehen, was ich tue oder nicht getan habe. Und da wir uns in der Themenreihe von David befinden, habe ich eine Geschichte von David mit dabei. Ich erzähle euch so grob den Kontext. Die Geschichte hätte noch viel mehr zu bieten, aber wir wollen am Ende auf den Aspekt der Verantwortung schauen. Ist in 1. Samuel 25. Und der Kontext ist, David ist mit seinen 600 Leuten unterwegs, zieht da so rum und stellt fest, gerade drüben, da kommen wir in das Gebiet von Nabal. Nabal war vermutlich ein reicher Großgrundbesitzer. Auf jeden Fall hatte er sehr viele Tiere, sehr viele Herden und auch Hirten. Und David kannte ihn, weil er mit seinen Leuten immer wieder auch die Herden und Hirten von Nabal mit beschützt hatte. Und jetzt stellt er fest, okay, der Nabal ist gerade dabei zu scheren. Ich kann ja meine Leute mal rüberschicken und fragen, hey, hast du was übrig an Essen für uns? Und er schickt ein paar Leute rüber mit ganz lieben Grüßen und sagt, gib uns doch bitte was. Und der Nabal, der reagiert ganz unerwartet und sagt, was soll das denn? Ich kenne keinen David, da könnte ja jeder kommen. Wer soll das denn? Nee, von mir kriegt ihr nichts. Und David bekommt das erzählt. Und er reagiert aus den Emotionen heraus und sagt, warum habe ich denn dann immer alles getan, dass seine Herden beschützt sind? Warum habe ich mich denn um ihn mit gekümmert? Und jetzt tut er so, als ob er mich nicht kennt. Das kann doch nicht sein. Männer, greift eure Schwerter. Heute Nacht bringen wir Nabal und alle Männer in seinem Haus um. Das ist jetzt nicht ganz so der vorbildliche David, den wir sonst kennen. Ein Kapitel vorher und nachher, da weiß er ganz genau, bei Saul fasse ich nicht an. Aber bei Nabal, da reagiert er aus den Emotionen heraus. Der erste Impuls kommt ungefiltert heraus und er begibt sich auf seinen persönlichen Rachefeldzug. Vielleicht kennt ihr das. Manchmal trifft einen etwas unvorbereitet. Manchmal brechen Emotionen hervor, vielleicht weil sich manches auch viel zu lange angestaut hat. Ich kenne das. David kannte das. Und wer gestern bei dem Musical der Bühnengeckos war, der konnte sehr eindrücklich gezeigt bekommen, wie es aussieht, wenn das eigene Ego und der verletzte Stolz einen gefangen nehmen und man sich mit dem Gedanken, aber ich habe doch was Besseres verdient, irgendwo verrennt. Und alleine nicht wieder auf den Boden kommt. Wenn man so in seinen Emotionen ist, ist es schwer, die Kontrolle wieder zu bekommen. Und dann hilft es, wenn jemand eingreift. Und in der Situation ist es ausgerechnet die Ehefrau von Nabal. Abigail hört davon, hört, was Nabal Davids Männern ausrichten ließ und sie sagt, das kann so nicht sein. Ich greife mal ein. Manchmal braucht sie auch eine mutige Frau, die einfach mal was macht. Und sie sagt, ich packe mal schnell Essen ein, was ich so da habe. Wein, Kuchen, macht sich auf den Weg David entgegen. Und David ist da und er wettert noch vor sich hin und sagt, ich bringe diesen Nabal um. Es geht doch nicht, dass der mir so respektlos begegnet. Und Abigail geht ihm entgegen, stellt sich ihm entgegen, wirft sich auf den Boden. Und sie sagt ungefähr, was Nabal gesagt hat, ist unentschuldbar. Aber Nabal ist ein Dummkopf und du, David, du bist der zukünftige König. Sie erinnert ihn an seine Identität. Sie spricht ihm zu, dass Gott selber sich kümmern wird. Wie hättet ihr da reagiert an Davids Stelle? David hört erstmal zu. Eben war er noch blind vor Wut, jetzt hört er zu. Hält inne und dann sagt er sinngemäß, du hast recht. Also eigentlich sagt er als erstes, Gott sei Dank. Danke Gott, dass diese Frau sich mir in den Weg gestellt hat. Danke, dass du sie geschickt hast, damit ich jetzt keine Schuld auf mich lade. Und er kann aussprechen, dass er im Begriff war, etwas richtig Dummes zu tun. Er kann sich korrigieren lassen. Kann auf einmal wieder klar denken und Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Und dann sagt er zu seinen 400 Mann, die mit ihm unterwegs sind, steht hier nicht, aber er muss es ihnen ja sagen, weil sie brechen ihre Mission ab. Er sagt irgendwie, Leute, ich hab's verkackt, ich habe was Dummes geplant, steckt eure Schwerter weg, wir lassen das, wir machen was anderes, wir gehen. Keine Ahnung, wie er es ihnen gesagt hat. Hier steht nur, er redet noch mit Abigail, sagt ihr Danke und dann wechselt die Szene und beschreibt, dass David seinen Rachefeldzug nicht ausführte. Aber dazwischen muss er ja Verantwortung für sein Handeln übernommen haben, seine Männer umgelenkt haben, Rachefeldzug abgeblasen. Das wäre dumm gewesen, das zu tun. Wir machen was anderes. Und Kuchen haben wir jetzt auch. Wie reagierst du, wenn du merkst, dass du im Begriff bist, etwas Dummes zu tun? Schuld auf dich zu laden? Oder du es vielleicht schon getan hast. Übernimmst du dann Verantwortung für dein Handeln? Für die Zukunft? Kannst du abbrechen mittendrin, den Weg ändern, dich korrigieren lassen? Ich finde, das ist ein ganz heikles Thema. Also ich habe das nicht gern, wenn mich jemand korrigiert. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand kommt und mir sagt, hey Jennifer, du siehst gerade nicht klar, guck da nochmal anders drauf. Hey, das gibt mir die Möglichkeit, wieder klarer zu sehen. Einen Schritt zurückzugehen. Zu sagen, okay, ich nehme die Verantwortung wahr. Ich wollte gerade was Dummes tun, aber jetzt gehe ich einen besseren Weg. Das ist eine Chance zur Veränderung. Eine Chance, Schaden zu vermeiden und das Richtige zu tun. Aber Verantwortung kann ich nur da übernehmen, wo ich die Dinge auch beeinflussen kann. Und ich habe euch mal ein kleines Schaubild mitgebracht. Wir können nämlich nicht alles beeinflussen. Das Schaubild hat im Original mal 2 oder mal 3 Stufen, deswegen habe ich euch die inneren beiden Kreise relativ gleichfarbig gemacht. Es gibt diesen Teil, den wir wirklich kontrollieren können. Unsere Entscheidungen. Unsere Handlung, wo wir sagen können, ich treffe eine bewusste Entscheidung. Und es gibt diesen Teil, den wir ein Stück weit mit beeinflussen können, aber nicht die komplette Kontrolle haben. Also wie unsere eigene Gesundheit. Man kann gut auf sich achten mit Sport und Ernährung und Schlaf, aber man ist trotzdem nicht davon gefeit, irgendwas sich einzufangen oder zu bekommen. So ein Mischmasch. Beziehungen können wir beeinflussen, haben sie aber nicht komplett in der Kontrolle. Und dann gibt es noch diese Punkte, die sind in dem hellen Bereich. Die betreffen mich zwar, aber die kann ich überhaupt gar nicht beeinflussen. Wie das Wetter ist zum Beispiel. Oder ob schon wieder der Zug ausfällt. Oder was auch immer. Es gibt viele Menschen, die tun manchmal so, als wären die meisten Dinge in diesem hellen, ganz hellen Bereich. Es betrifft mich, aber ich kann gar nichts dran ändern. Die anderen sind schuld. Die Musik war zu laut, die Post kam zu spät, da war Stau auf der Autobahn. Die anderen Menschen haben das und das gemacht und wenn man nicht schwimmen kann, dann liegt es halt an der Badehose. Keine Ahnung. Aber wenn wir merken, was in dem Bereich ist, den wir beeinflussen können, das sind die Bereiche, wo wir Verantwortung übernehmen können. Also ja, ich kann das Wetter an sich nicht beeinflussen, da habe ich keine Kontrolle drüber. Aber was ich machen kann in dem goldgelben Bereich, ich kann überlegen, welche Kleidung ich mir anziehe. Und das ist ja auch meine Verantwortung, dass ich bei 30 Grad jetzt vielleicht nicht im Wintermantel rausgehe, damit ich keinen Hitzschlag kriege, aber bei minus 5 Grad vielleicht nicht im Badeanzug rauslaufe. Das kann ich beeinflussen. Dann liegt es auch in meiner Verantwortung. Ich glaube, eine ganz große Kunst ist zu merken, was kann ich eigentlich beeinflussen und was nicht. Wofür habe ich Verantwortung? Ich kann nicht beeinflussen, wie die anderen Menschen. Ich habe es nicht in der Kontrolle, wie die anderen Menschen mir begegnen. Aber mein eigenes Handeln, das habe ich in der Kontrolle, hoffentlich. Und dann bin ich auch dafür verantwortlich. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass mir jemand blöd kommt, aber dafür, wie ich darauf reagiere. So wie David. Der konnte nicht damit rechnen, dass Nabal so respektlos, so abweisend reagiert. Aber ob er zuschlägt oder einfach weggeht und die Sache Gott überlässt, das hatte er zu entscheiden. Und für diese Entscheidung musste er Verantwortung übernehmen. Und macht er auch. Und er kann das machen, weil er weiß, und das führt mich zum zweiten Punkt, am Ende haben wir die Verantwortung vor Gott. Und das ist noch so ein Thema, über das wir noch weniger reden. Also als ich klein war, da habe ich mit den damals älteren, alten Menschen manchmal viel Zeit verbringen dürfen, habe viel von diesen Menschen gelernt. Und die haben das noch häufiger gesagt. Denen war das noch viel bewusster. Die haben gesagt, und am Ende musst du Gott Antwort dafür geben. Du musst Rechenschaft ablegen. Du musst das verantworten können. Aber weil das so bedrohlich klingt manchmal oder von vielen Leuten auch bedrohlich dargestellt wurde, reden wir heute da lieber anders drüber und formulieren das, du musst dich einordnen können bei Gott. Find deinen Platz vor ihm. Wir reden viel lieber über Beziehung und Vertrauen und gleichzeitig schwingt es ja immer noch mit. Gott ist trotzdem noch Gott. Und Gott hat als Gott auch eine Meinung zu unserem Leben und zu dem, wie wir handeln. Und es ist gut, wenn wir dann auch sagen können, okay, ich ordne mich ein, ich kann mich verantworten vor ihm und ich habe eine Verantwortung vor dem, was er mir gibt. Also wir haben es die letzte Woche gesehen, bei Saul wusste David das sehr genau. Da wusste er, das ist der von Gott eingesetzte König, den fasse ich nicht an. Bei Nabal brauchte er da eine Erinnerung zu, um zu sagen, ja okay, damit gehe ich jetzt besser auch nicht auf eigene Faust los. Aber dann vertraut er Gott und Gott regelt es, Gott kümmert sich. David ordnet sich unter Gottes Herrschaft. Und er sagt, ich will es richtig machen. Richtig im Sinne von, so wie Gott es möchte. Und dafür hilft es, Gott immer mehr kennenzulernen. Immer mehr zu sagen, okay Gott, wie bist du eigentlich? Ich will dich kennenlernen. Was ist dir wichtig? Wie bist du? Ich will dich einbeziehen in die großen und kleinen Dinge meines Lebens. Und ich weiß, dass viele von euch das tun. Ich darf ganz oft sonntags hier vorne im Gebetsdienst stehen. Und immer wieder kommen Menschen und sagen, ich habe hier eine Entscheidung vor mir und ich würde gern Gott mit einbeziehen. Ob das die Leistungskurswahl in der Schule ist, ob das eine Entscheidung auf der Arbeit ist, ob das was zu Hause ist mit den Kindern, mit dem Partner. Ich weiß, dass ihr das schon macht. Ihr kommt und sagt, Gott, ich möchte bitte wissen, was du möchtest. Und wir als Gebetsdienst, wir haben dann nicht die Antworten, aber wir stehen sehr gerne für euch und mit euch vor Gott und sagen, Gott, bitte sprich du da rein. Zeige du, was du möchtest. Und zwar auf eine Art und Weise, dass wir das doch mitkriegen, was du willst. Und David macht das auch. Und dazu springe ich in eine andere Geschichte. Das ist 5 Kapitel später. David ist immer noch unterwegs mit seinen Leuten. Mittlerweile haben sie aber eine kleine Stadt, in der sie alle wohnen können. Aber David musste mit den kriegerischen Männern mal kurz weg. Es war unklar, ob er in den Krieg einsteigen sollte oder nicht. Lässt es dann aber, kommt zurück und stellt fest, in der Zwischenzeit war diese Stadt, wo sie sich gerade ein kleines, normales Leben aufgebaut hatten, nach all den Jahren auf der Flucht und in der Wüste und in irgendwelchen Höhlen, diese Stadt war überfallen worden. Alle Sachen waren geplündert, das Vieh war geraubt, aber noch schlimmer, die Frauen und Kinder waren entführt worden. Die Stadt war runtergebrannt, die Männer hatten gerade alles verloren und es lag alles in Schutt und Asche. Und diese Männer machen das Logische, die sind völlig am Ende und sie weinen. Und das heißt, sie weinen, bis sie keine Kraft mehr haben zu weinen. Und danach, typisch Mensch, suchen sie einen Schuldigen. Und die Wahl fällt auf David. Sie begründen es zwar nicht, aber David als ihr Anführer war vermutlich schuld daran, dass nicht genug Wachen zurückgeblieben sind, dass die Männer überhaupt weg waren, dass jetzt die Stadt überfallen worden war. Jedenfalls wenden sich Davids eigene Männer gegen ihn und sagen, wir bringen ihn um. Jetzt bringen wir David um, jetzt ist es soweit. Wie würdest du reagieren, wenn du gerade alles verloren hast, scheinbar alle gegen dich sind? Von David lesen wir Folgendes. Ich habe euch den Vers mitgebracht. David aber vertraute auf den Herrn, seinen Gott, und das gab ihm neuen Mut. Er hält sich erstmal an Gott fest. Und dann, als nächstes, macht er was richtig Kluges. Es heißt, steht auch, David fragte den Herrn. Er bleibt mit der Situation nicht alleine. Er wendet sich an Gott und sagt, Gott, was sollen wir tun? Sollen wir hinterherreiten? Sollen wir diese Menschen verfolgen, die gerade unsere Frauen und Kinder geklaut haben? Und werden wir sie wiederbekommen? Und Gott sagt, macht das. Ihr werdet die Gefangenen befreien. Und das macht David dann auch. Und er reitet hinterher oder läuft hinterher, ich weiß nicht, wie viele Reittiere sie hatten. Und durch einen kleinen Überraschungssieg können sie, obwohl sie in der Minderheit sind, all die Gefangenen befreien. Sie kriegen ihre Frauen und Kinder zurück, bekommen das Vieh zurück, und weil die Feinde auch die umliegenden Ortschaften überfallen hatten, können sie noch ganz viel andere Beute mitmachen, ganz viel Essen und was auch immer sie noch finden. Und auch das kann David dann wieder einordnen. Das heißt dann nämlich, das alles verdanken wir dem Herrn. Er hat uns beschützt, er hat uns den Sieg geschenkt. David kann sich einordnen, sich und seine Situation. Er kann Gott fragen, was dran ist. Und er ist sich bewusst, okay, wir sind hier nicht allein unterwegs. Am Ende ist es Gott. Ordnest du dich ein? Hältst du dich an Gott fest, auch wenn es schwierig wird? Beziehst du Gott und das, was ihm wichtig ist, in deine Entscheidung mit ein? Und gibst du ihm am Ende die Ehre, die ihm zusteht? David macht das. Und er hat Gott im Blick und er hat die Menschen im Blick, mit denen er unterwegs ist. Und das führt mich zum dritten und letzten Punkt. Die Verantwortung für die Menschen, die uns anvertraut sind. Als sie da unterwegs waren, diese 600 Männer, die ihre Frauen und Kinder zurückholen wollen, sind sie richtig erschöpft. Also die sind seit Tagen unterwegs, wahrscheinlich in der Gluthitze, bei mäßiger Essensversorgung. Und dann kommt der psychische Druck dazu. Sie hatten die letzten Jahre immer ständig Todesdrohungen, Todesangst, waren auf der Flucht vor ihrem eigentlichen König und den Feinden. Jetzt sind auch noch die Frauen und Kinder weg, waren alles verloren. Und dann kommen sie an einen Bach und es heißt, dass 200 von diesen 600 Männern waren einfach zu erschöpft, um über den Bach zu gehen. Und David sagt das okay. Er lässt diese 200 dort am Bach sitzen. Wahrscheinlich war es da schön schattig. Es gab jedenfalls frisches Wasser, hoffentlich. Und er nimmt nur die 400 anderen und geht die Gefangenen befreien. Und als sie zurückkommen, begrüßt er die am Bach geblieben sind, freundlich. Aber die anderen Krieger sagen, nee, warte mal kurz. Die haben ja gar nicht mitgekämpft. Die sind ja hier geblieben. Die haben sich ausgeruht, während wir die Drecksarbeit gemacht haben. Die kriegen nichts von der Beute. Ihre Frauen und Kinder okay, aber mehr kriegen die auch nicht. Von dem ganzen Rest sollen die nichts kriegen. Und David sagt, nee, so nicht. Nicht bei uns. Diese Männer sind genauso Teil des Teams und die bekommen genauso viel ab wie ihr. Sie werden genauso als Sieger behandelt. Sie bekommen genauso viel von der Beute. Und als David später König ist, macht er das zum Gesetz für ganz Israel, dass auch die, die nicht direkt mitkämpfen, sondern die Sachen bewachen, kann man auch ausdrücken, die sich gerade ausruhen eigentlich, die werden genauso belohnt wie die anderen. Er als Leiter hat gesehen, diese Menschen, die kann ich gerade nicht weiter antreiben. Die brauchen gerade einfach mal Ruhe und die lassen wir denen auch. Aber wir geben ihnen auch von dem Sieg. Manchmal heißt Leiter sein, genau hinzusehen, was seine Menschen brauchen, die, mit denen du unterwegs bist. Ob das auf der Arbeit ist, ob das in Gemeinde ist, in der Familie. Und manchmal heißt es leider auch, einzustehen, wenn es unbequem ist und zu sagen, okay, Wir haben gerade noch Seite an Seite gekämpft. Vielleicht hast du mir gerade den Rücken freigehalten, aber ich muss dir gerade sagen, die Entscheidung, die du gerade triffst, ist nicht gut. Wir machen es anders. Wir machen das Richtige. Leiter setzen sich für ihre Leute ein. Sie sehen hin mit offenem Auge für die Menschen, mit einem offenen Herz für Gott und mit einem Rückgrat für das einzustehen, was sie tun. Und vielleicht auch ein Stück weit in der Gelassenheit zu sehen, was kann ich eigentlich beeinflussen und was nicht. Wisst ihr, was ein weit verbreitetes Symbol für Verantwortung ist? Ich habe es euch mal mitgebracht. Diese Hand, in der Menschen drin sind, je nachdem, wo es benutzt wird, sind da manchmal auch noch so ein Icon für Papier oder so ein Zahnrädchen dabei. Verantwortung für Menschen, für Prozesse, für Dinge. Etwas, das uns anvertraut wird, in unsere Hand, für das wir einstehen können. Aber wisst ihr, was ich so beruhigend an diesem Bild finde? Zu wissen, dass auch wenn mir was anvertraut ist, was ich gerade in der Hand habe, ich selbst in Gottes Hand bin, dass ich gehalten bin in all dem. Und ich muss nicht für alles einstehen. Das, wofür ich verantwortlich bin, ja, okay, aber nicht darüber hinaus. Ich muss nicht die ganze Welt retten, das hat Jesus schon getan. Ich muss nur schauen, was ist in meinem Bereich, in meiner Verantwortung, für welche Menschen soll ich gerade da sein? In dem Teil, den ich tun kann, der Verantwortung, die wahrzunehmen, sagen, okay, das kann ich tun, das kann ich vielleicht nicht tun, das gebe ich in Gottes Hand, das liegt bei ihm. Ich gebe mein Bestes, der Rest liegt in Gottes Hand. Und manchmal kann man das auch aussprechen. Also bei unserem Teen- und Jugendkreis, wenn wir als Mitarbeiter uns im Vorfeld treffen und beten, dann sage ich seit einigen Jahren immer wieder dasselbe zu Gott. Danke, dass du uns diese Teens anvertraust, um in ihr Leben zu sprechen. Ich mache mir bewusst, dass er sie uns gibt, dass wir was sagen können, aber ich weiß auch, mein Verantwortungsbereich ist auf diesen Teil begrenzt. Danach gehen sie wieder nach Hause, zu ihren Eltern, wo auch immer. Aber es sind Gottes Kinder, Gottes Teens und er geht mit ihnen. Ich schaue nach dem Teil, den ich machen kann. Und der Rest lassen wir dort, wo er hingehört, bei Gott. Ich möchte euch Mut machen, Verantwortung nicht als ein Schreckgespenst zu sehen. Ihr tragt sowieso schon so viel Verantwortung im Leben. Ihr merkt es manchmal nur gar nicht. Sie ist schon da. Und ihr dürft ihr auch wahrnehmen. Ihr dürft sie tragen. Ihr dürft euch bewusst machen, wo eure Grenzen dabei sind, was ihr Gott abgeben dürft und dass er euch hält in alledem. Dafür hilft es, sich immer wieder vor Gott einzuordnen, zu wissen, wo ihr vor ihm steht, in Beziehung zu bleiben, ihm zu vertrauen, ehrlich zu ihm, vor ihm zu sein, aufrichtig. Und um Aufrichtigkeit geht es dann nächste Woche in Teil 4 der David-Reihe. Und bis dahin werden wir jetzt erstmal genau das machen. Aufrichtig vor Gott sein. Ehrlich. Uns einordnen. Und die Band darf schon nach oben kommen. Denn wir werden uns einordnen vor Gott. Uns bewusst machen, wer er ist. Wer wir sind. Ihm die Ehre geben. Wir dürfen kommen mit dem, was wir tragen. Mit dem, was wir nicht tragen können. Mit dem, was uns beschäftigt. Und uns neu in sein Licht stellen. Und ihr dürft mitsingen. Aufstehen, sitzen bleiben, die Texte auf euch wirken lassen. Und ihr dürft hier nach vorne kommen. Mareike und Willi werden da sein. Und die beten gerne für euch und sprechen euch einen Segen zu. Für was auch immer, was euch gerade auf dem Herzen ist. Und Gott, der uns alle in seiner Hand hält, der uns zur Verantwortung ruft, aber auch befähigt, der trägt uns durch in allem, was kommt. Und ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.